WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Jeden Tag und jede Woche vermelden die Pressestellen aller Hochschulen Neuigkeiten, Entdeckungen, Erfindungen und Lösungen. Dutzende, Hunderte wahrscheinlich. Deutschlandweit, weltweit. Man könnte daher fast den Eindruck haben, dass fast alle Rätsel und Geheimnisse gelöst sind. Aber das Gegenteil ist wohl der Fall. Es gibt nach wie vor unendlich viele Fragen, Geheimnisse und Mysterien, auf die es noch gar keine Antworten gibt. Wir wollen uns heute einer dieser Fragen widmen und ich verspreche Ihnen einer wirklich großen Frage bzw. einer großen Herausforderung. Und damit willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Die angesprochene große Frage lautet, was stand genau, also Wort für Wort möglichst, im Ursprungstext des Neuen Testaments? Oder anders und vielleicht etwas wissenschaftlicher formuliert, wie sah der griechische Ausgangstext auf der Basis der gesamten handschriftlichen Überlieferung aus? Seit vielen Jahren schon versuchen sich die Experten des Instituts für neutestamentliche Textforschung der Universität Münster an dieser gewaltigen Herausforderung, an dieser speziellen Puzzlearbeit. Für meinen heutigen Gast ist diese Arbeit vielleicht sogar eine Art Lebensaufgabe. Ich bin jedenfalls gespannt, wie er dieser Arbeit konkret nachgeht, welche Bedeutung er ihr beimisst und wie viel Zeit sie noch voraussichtlich in Anspruch nehmen wird. Ich möchte Ihnen meinen Gast zunächst kurz vorstellen. Professor Dr. Holger Struthwolf, der aus Esens im ostfriesischen Landkreis Wittmund stammt, hat in Bethel und Heidelberg evangelische Theologie studiert. 1991 hat er in Heidelberg promoviert. Im selben Jahr wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter ans Institut für neutestamentliche Textforschung der Universität Münster. 1997 folgte die Habilitation an der WWU. Von 1998 bis 2001 war er Vikar der Evangelischen Kirche der Pfalz. Von 2002 bis 2004 Pfarrer in Breitenbach, ebenfalls in der Pfalz. 2004 kam er schließlich nach Münster zurück und ist seitdem Lehrstuhlinhaber für Patristik. Das ist die Wissenschaft, die sich mit der Zeit der Kirchenväter, also der Epoche vom 1. bis 7. Jahrhundert beschäftigt und für neutestamentliche Textforschung. Zudem ist er Direktor des Instituts für neutestamentliche Textforschung und des Bibelmuseums der Universität Münster. Schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Struthwolf.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir ein Vergnügen.
Herr Struthwolf, ich habe gerade zumindest noch ein bisschen darüber spekuliert, dass es sich um eine große wissenschaftliche Frage handelt und um eine große Herausforderung. Empfinden Sie das auch so?
Ja, es ist eine riesige Herausforderung. Einerseits versuchen wir sozusagen, den heiligen Text des Christentums zu rekonstruieren. Und das ist eine riesige Aufgabe, weil es unendlich viele Handschriften gibt. Also 5700 Handschriften in der ganzen Welt verteilt. Und die muss man auswerten, um sozusagen dem Ausgangstext, dem ältesten Text auf die Spur zu kommen.
Das heißt, wenn ich jetzt so sage, das ist so eine Art Lebenswerk, dann übernehme ich das praktisch für Sie oder nehmen Sie das auch so wahr, dass es schon etwas ist, wo Sie sagen, das bestimmt zumindest einige Dekaden meines Lebens, das ist schon ein sehr wichtiges Werk, was ich da mache.
Ja, es ist nur nicht nur mein Lebenswerk, es ist das Lebenswerk von drei Generationen, kann man sagen. Kurt Ahland hat das Institut gegründet, dann seine Nachfolger und Frau Barbara Ahland und ich bin der dritte Direktor dieses Instituts. Und man kann sagen, für alle drei Personen war das eines ihrer Hauptlebenswerke. Neben anderen Dingen, die man auch machen muss, aber sozusagen das, wofür diese drei Personen, wenn man so will, gebrannt haben oder brennen, ist die Textkritik.
Die Textkritik. Die Uni Münster hat ja eine lange Tradition auch in der theologischen Forschung. Die beiden Fakultäten, also die katholische und evangelische, zählen zu den größten in Deutschland und Europa. Dennoch die Frage, wieso ist diese Jahrhundertaufgabe, ich will es mal so vielleicht formulieren, gerade in Münster angesiedelt und nicht in Freiburg oder in Tübingen oder in anderen wichtigen theologischen Standorten?
Ja, das hat mit der Biografie Kurt Ahlands zu tun, der in der DDR, also Kurt Ahlands schon im Dritten Reich, gegen die Nazis, dann in der DDR sehr kritisch gegenüber dem Regime, dann aus der DDR ausgebürgert und dann ist er eben in Münster untergekommen und hat hier das Institut von nun 65 Jahren gegründet, auf dem sozusagen diese ganze weitere Arbeit basiert. Also Münster ist sozusagen gewisserweise, hat mit Kurt Ahlands zu tun, weil er hier sozusagen Exil gefunden hat, also hier seine Heimat gefunden hat.
Also in gewisser Weise doch ein Zufall, wenn Kurt Ahlands damals nach Tübingen gegangen wäre, hätte sich möglicherweise die Geschichte etwas anders entwickelt.
Hätte sich anders entwickelt. Oder wenn er in Halle oder Berlin geblieben wäre, dann auch. Aber das konnte er damals nicht. Insofern ist es ein glücklicher Zufall, sowohl für Münster als auch, würde ich sagen, für das Institut.
Ich habe auch mal gelesen, der Struthwolf Münster bzw. die WWU sei das, Zitat, Silicon Valley der Bibelwissenschaft. Was halten Sie von dieser Beschreibung? Ist das übertrieben oder trifft's das schon?
Man will ja nicht unbescheiden sein, deswegen.
Müssen
aber,
Sie auch nicht.
Aber man kann sagen, das Institut für Neue Textforschung ist sehr gut eingebunden in die exegetischen Fächer Münster, die ebenfalls Weltrang haben. Und das kann man schon wirklich sagen. Das Institut ist, also wenn man sich mit Textkritik beschäftigt, also sozusagen das zentrale Institut. Also wir geben ja den Nestle Aland heraus und das New Testament. Das sind die klassischen Ausgaben, die alle Neutestamentler in der Welt benutzen. Und deswegen kann man schon sagen, gewisserweise ist das Zentrum der textkritischen Arbeit, aber auch sozusagen ein wichtiges Zentrum der Exegese in Deutschland.
Sie haben das gerade so ein bisschen nebenbei formuliert, zumindest hatte ich den Eindruck, alle Textkritiker aus aller Welt. Ist das tatsächlich so, dass sich alle Forscher aus aller Welt tatsächlich dann darauf beziehen und damit arbeiten?
Ja, es gibt auch andere Ausgaben, aber unsere Ausgabe ist die Wissenschaft prägt. Also ob Sie nun in China Textkritik betreiben, in Rom, Sie benutzen unsere Ausgaben.
Ja, wir kommen natürlich im Laufe dieses Podcasts, Herr Struthwolf, noch ausführlich auf Ihre Arbeit und speziell auf diese Arbeit zu sprechen, gar keine Frage. Aber vielleicht noch eine Stufe höher, vielleicht zunächst gewissermaßen, wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht denn, heutzutage die Grundzüge der Bibel überhaupt zu kennen? Ist das nur etwas für gläubige Menschen oder würden Sie sagen, nein, es wäre auch ganz gut, wenn das in andere Kreise nochmal einsickern würde, wenn man sich damit vielleicht doch mal auch in der Schule oder sonst wo irgendwie intensiver beschäftigen würde?
Ja, so einmal ist sicherlich die Bibel die Grundurkunde des Glaubens, kann man sagen, und das Neue Testament sozusagen für uns Christen der Teil, der sozusagen uns ganz besonders dann nochmal angeht. Aber es ist die Bibel nicht nur eine Grundurkunde des Glaubens, sondern auch eine der Grundurkunde unserer Kultur. Also man kann die westliche abendländische Kultur, auch weit über abendländische Kultur hinaus, nicht verstehen ohne die Bibel. Die Bibel ist sozusagen eines der wirkungsmächtigsten Bücher der Welt, beziehungsweise auch ganz besonders in unserem Kulturkreis. Also man kann die eigene Kultur, eigentlich die europäische Kultur, eigentlich gar nicht ohne die Bibel verstehen.
Das heißt, das ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern, wenn ich es richtig verstehe, auch eine kulturelle Frage. Also es geht auch nicht Katholiken und nicht evangelische Christen etwas an unter Umständen. Oder man könnte sich, sollte sich dafür interessieren.
Auch Atheisten geht es was an. Und auch Leute, die sozusagen das Christentum nicht teilen und kritisieren, sie müssen verstehen, dass die ersten, wenn man so will, sehr früh sich auch nichtgläubig mit der Bibel beschäftigt haben. Es gibt also zum Beispiel um 180 nach Christus schreibt ein gewisser Kelsos ein Buch gegen die Christen, er zitiert dauernd die Bibel, weil er die Christen dann widerlegen will. Er hat also gemerkt, wenn man mit Christen reden will und sie auch widerlegen will, muss man die Bibel lesen. Und deswegen ist die Bibel, ob man nun glaubt, nicht glaubt, ob man ein kulturell gebildeter Mensch ist, braucht man eine gewisse Grundkenntnis der Bibel.
Gibt es Stellen in der Bibel, die besonders wichtig sind, wo Sie sagen, wenn schon nicht die ganze Bibel, dann sind das wenigstens so die zentralen Botschaften für unsere Kultur, nicht nur für den Glauben?
Also eine der wichtigsten Texte, die wirkt, ist natürlich die Bergpredigt. Aber es gibt auch sehr viele andere Texte. Also wenn man sich mit der Bibel beschäftigen will, rate ich den Leuten erstmal einfach die Evangelien zu lesen. Also das ist der Einstieg. Die Geschichte Jesu aus vier verschiedenen Perspektiven, das finde ich ja auch schon so großartig in unserer Bibel, die ist nicht einlinig. Wir haben vier Evangelien, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Geschichte Jesu schauen und sich teilweise auch widersprechen. Also die Vorstellung, die Bibel ist ein monolithischer Block, wo alles direkt zum anderen passt und passend gemacht worden ist, das ist gerade nicht der Fall. Mhm. Die Bibel ist von in sich schon, auch das Alte Testament, sehr vielstimmig. Es ist ein vielstimmiger Chor, die gemeinsam dann sozusagen die Botschaft ergeben. Aber es ist nicht so einfach, lesen Sie den Satz und dann bauen wir uns aus einigen Sätzen ein System zusammen, das dann Christentum heißt. Denn die Bibel ist ein lebendiges Buch, das gewirkt hat und heute noch wirkt. Und dass deswegen sozusagen eben was ganz Besonderes ist, eben nicht nur eine Lehre, die einfach mal feststeht, sondern tatsächlich lebende Erfahrungen von Menschen, die miteinander im Gespräch waren. Und mit heute mit uns noch ins Gespräch kommen können, wenn wir die Texte lesen.
Kommen wir mal auf Münster langsam zu sprechen. Wie kam es seinerzeit zu den Gründungen des Instituts für neutestamentliche Textforschung und auch des Bibelmuseums? Für diejenigen, die das nicht so genau wissen, wann genau war das und hängt das auch ausschließlich mit dem Namen Kurt Aland zusammen oder gab es noch andere Motive oder auch geschichtliche Hintergründe dieser beiden Gründungen?
Also die Gründung des Instituts hat sicherlich mit dem Lebenswerk von Kurt Aland zu tun, der schon in der DDR angefangen hat, neutestamentliche Textkritik zu betreiben. Er war von Anfang an der Textkritik interessiert. Er kam dann hierher und hat dann das Institut hier aufgebaut, mit ganz einfachen Bedingungen. Aber dafür war er die treibende Kraft. Dann das Bibelmuseum kam dann erst einige Zeit später, erst vor, ich glaube, 45 Jahren, ich muss mir gerade überlegen. Genau, und da war das so, dass Kurt Aland und aber auch Hermann Kunst, der Bischof Hermann Kunst, der sozusagen der Vertreter der EKD bei der Bundesregierung war, der Kurt Aland auch sehr immer unterstützt hat, die haben dann gedacht, wir brauchen etwas, was heute ja eigentlich ganz modern ist, Wissenschaftskommunikation in die Öffentlichkeit hinein. Und deshalb wurde dann das Bibelmuseum gegründet, auf dem Grundstock von Sammlungen, die Hermann Kunst im Besitz hatte, die dann sozusagen gestiftet wurden, der Stiftung. Wir haben eine Stiftung, eine sogenannte Hermann-Kunst-Stiftung, die auch Jubiläum hat im nächsten Jahr. Und da wurde sozusagen ein Museum konzipiert, das nicht nur die Textkritik darstellt, sondern die Geschichte der Bibel darstellt für interessiertes Publikum.
Und also
das
auch ist ja eine Art Schaufenster in die Öffentlichkeit
hinein.
Das war der Sinn eines Museums, ganz grundsätzlich, klar.
Genau.
Aber in dem Fall auch die Verbindung dann der Bibelwissenschaft und praktisch, dass man als Bürger dann auch daran gewissermaßen teilhaben konnte, das beobachten konnte, sehen konnte.
Genau, und das ist auch sehr wichtig, denn wir machen ja Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm, sondern wir machen sie auf Kosten der Gesellschaft. Sie bezahlt uns und deswegen hat sie ein gutes Recht und wir haben die Pflicht, dem auch nachzukommen, dass wir informieren, was wir machen und warum wir es machen und möglichst auch Interesse zu wecken bei den Menschen für die Arbeit, die wir machen.
Kommen wir also zu der bereits genannten Rekonstruktion der Urfassung des Neuen Testaments. Und zumindest Sie, vielleicht auch einige andere Zuhörer, sollten mir vielleicht vorab einige Basisfragen gewissermaßen verzeihen, die möglicherweise etwas naiv sind, aber vielleicht trifft es dann doch auch den Nerv von vielen anderen, die uns jetzt zuhören. Das ursprüngliche Neue Testament wurde also in griechischer Sprache verfasst?
Ja, das kann man sagen, ja. Der Apostel Paulus, das sind die ältesten Schriften, die wir haben, schrieb, obwohl er Jude war, aber er war griechisch gebildeter Jude aus Tarsus, also nicht aus Israel direkt, sondern er lebte in der Diaspora, wie man das nennt, also außerhalb Israels. Und da war eben die Weltsprache griechisch. Und deshalb sind alle Schriften des Neuen Testaments, die wir noch haben, ursprünglich auch in Griechisch geschrieben.
Ja, ja. Es ist ja eine, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Sammlung von 27 Schriften. Mhm. Es sind 4 Evangelien, die Apostelgeschichte, 21 Briefe an christliche Gemeinden und Mitarbeiter sowie eine Apokalypse. Insgesamt sagt man rund 140.000 Wörter. Ist das erstmal so, was den Inhalt betrifft, eine zutreffende Beschreibung?
Ja, ja.
Wann war denn das Neue Testament, kann man das zeitlich auch einordnen, fertig?
Das ist relativ umstritten. Ich würde sagen, so wie wir es kennen, ist es spätestens um 180 nach Christus greifbar. Also das ist Irenäus von Lyon zitiert, also ein Kirchenschriftsteller um 180 zitiert eigentlich das ganze Neue Testament. Man kann sagen, da ist es auf alle Fälle fertig. Wahrscheinlich die Schriften, ich würde sagen, die einzelnen Schriften sind geschrieben worden von 50 bis 120 nach Christus, über den Daumen gepeilt. Und dann kommt sozusagen die Sammlungsphase. Und da kann man sagen, ich würde sagen, um 160 rum sind die 4 Evangelien, als unsere 4 Evangeliumsammlungen greifbar. Ungefähr vorher wird auch die Paulussammlung schon fertig gewesen sein, und viele Schriften setzen sich dann im Laufe der Zeit durch, bis wir zu unserem Kanon kommen. Einige Schriften bleiben noch länger etwas umstritten, aber sie waren bekannt, waren wahrscheinlich auch versammelt in einem Buch, nämlich zum Jakobusbrief, den auch Paulus widerspricht, war lange Zeit umstritten und teilweise auch die Apokalypse des Johannes war teilweise umstritten. Aber insgesamt kann man sagen, ich würde sagen, 180 nach Christus ist die Sammlung fertig. Es gibt immer noch wieder Streitigkeiten, was mal dazugehört und nicht dazugehört, aber ich würde sagen, 180 haben wir die Sammlung
schon mal eine relativ fertig, würde ich sagen. Präzise Marke. Kann man denn sagen, Herr Strothwarf, dass Ihr Projekt praktisch das Pendant zur sogenannten Septuaginta ist? Das ist ja die älteste durchgehende Übersetzung des Alten Testaments in die griechische Alltagssprache. Da spricht man davon, dass die Fertigstellung etwa 100 nach Christus war. Mhm. Ist das praktisch das Pendant Septuaginta und Sie machen das Ganze jetzt praktisch fürs Neue Testament?
Ja, weil die christliche Bibel von vornherein wohl griechisch war. Die Christen haben ja sehr schnell ausgebreitet in die griechische Welt. Und die Bibel der ersten Christen war natürlich das Alte Testament. Für den Judenchristen, bei Jesus, war es die hebräische Bibel. Aber sehr schnell breitet sich das Christentum außerhalb Palästinas aus und wird dann zu einer, kann man sagen, griechisch sprechenden Religion. Und da wird dann das Alte Testament der griechisch sprechenden Juden, nämlich die Septuaginta, von den Christen übernommen. Das ist für die erstmal die Bibel. Und dann kommt, wenn man so will, als Komplement oder als Ergänzung dann langsam das Neue Testament hinzu, indem man dann die Schriften des Paulus und dann die Evangelien sammelt und dann zusammenführt.
Sie sprachen gerade davon, dass das Neue Testament rund 180 dann fertig war, spätestens kann man sagen, die Sammlung also komplett war. Und dann ging diese Sammlung mehr oder weniger verloren, sie wurde fragmentiert oder was passierte da mit diesem Urtext?
Also man muss sich immer vorstellen, dass natürlich die Sammlung, es gibt erst Mitte des 4. Jahrhunderts haben wir Vollhandschriften, die dieses ganze Alte und Neue Testament enthalten, der Codex Vaticanus, aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts und der Codex Sinaiticus, ganz berühmter, den Tischendorf gefunden hat im 19. Jahrhundert, die enthalten das ganze Alte und Neue Testament auf Griechisch. Aber vorher waren wahrscheinlich die Bibel nicht in einem Buch, sondern es waren einzelne Bücher, wenn man so will. Zum Beispiel eben die Paulusbriefe wahrscheinlich ein Buch und die Evangelien ein Buch. Noch vorher wären es einzelne Fascikel gewesen, sind einzelne Bücher, die herumgegangen sind. Man muss sich vorstellen, ganz ursprünglich waren Bücher ja nicht, wie wir sie heute kennen, Bücher, sondern auf Rollen geschrieben. Und wahrscheinlich die ersten Paulusbriefe und so und werden wahrscheinlich ursprünglich auch auf Rollen gesammelt worden. Aber interessanterweise, sobald wir die Handschriften greifen können, benutzen die Christen fast ausschließlich Bücher, also Kodizes. Das ist sozusagen eine Neuerung, die damals aufkam, die das Christentum sofort aufgreift. Also in der Antike sind normalerweise die Bücher eben auf Rollen. Und das Christentum greift diese relative Neuerung, dass man jetzt ein Buch hat, auf. Man weiß nicht genau warum, aber es greift es sehr schnell auf. Und wir haben dann sozusagen Bücher, und die kann man tatsächlich ja zum ersten Mal tatsächlich wirklich eine ganze Bibel sozusagen in einen Kodex, in ein Buch tun. Was aber zum ersten Mal erst greifbar ist dann im 4. Jahrhundert, also als das Christentum langsam auf dem Weg ist, anerkannte Religion zu werden, bis auf den Weg zur Staatsreligion zu werden dann.
Und auch das eine Art Basisfrage nochmal. Wie verhält sich genau das Neue Testament zum Alten Testament dann? Nimmt es Bezug darauf? Ist es eine Weiterentwicklung oder wie würden Sie das als Theologe beschreiben?
Ja, das Neue Testament setzt das Alte Testament vollkommen voraus. Das Neue Testament ist ohne das Alte Testament nicht verständlich. Weil die ersten Christen waren, Jesus war Jude, die ersten Christen waren Juden, und sie berufen sich alle auf das Alte Testament, weil sie im Alten Testament Jesus Christus vorhergesagt finden. Und deshalb ist für die Christen sozusagen das Alte Testament unverzichtbarer Bestandteil ihres Glaubens. Und wenn man so will, ist sozusagen das Neue Testament man kann es ein bisschen flapsig sagen, ein Supplement zum Alten Testament, damit die christliche Interpretation des Alten Testamentes festgehalten wird, nicht? Also das Alte Testament ist die bleibende Grundlage für die christliche Religion und Bibel.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das Neue Testament, Sie haben gerade beschrieben, wie das aussah, es war nicht ein Buch, sondern verschiedene Schriften auch, die auf Rollen zum Teil auch vorlagen. Aber nochmal zu meinem Verständnis auch, das war dann irgendwann fertig oder lagen diese Schriften an unterschiedlichen Orten, sodass sie dann auch verloren gingen? Ich will vor allem auf den Punkt hinaus, dass man ja irgendwann diesen Urtext, um dessen Rekonstruktion Sie sich ja bemühen, der ging ja irgendwie verloren.
Nein, der ging nicht verloren. Also, es ist nicht so, dass wir haben eine ungebrochene Kontinuität der Überlieferung. Also aber natürlich sind sehr viele Handschriften verloren gegangen. Man muss sich so vorstellen, die Schriften, die dann gesammelt wurden und zum Neuen Testament wurden, die wurden dann ungebrochen auch dann tradiert. Also da sind nicht Schriften, also wenn Schriften verloren gegangen sind, haben wir sie nicht mehr. Also es gab wahrscheinlich mehr Evangelien als diese vier und andere Schriften wird es auch gegeben haben, aber die sind nicht mehr erhalten. Also das Neue Testament sind diejenigen urchristlichen Schriften, frühchristlichen Schriften, die tatsächlich überhaupt erhalten sind. Und es gibt da keinen direkten Bruch, sondern verschiedene Sammlungen. Man muss sich das so vorstellen, eine Gemeinde hat ein Evangelium und die Gemeinden waren tatsächlich miteinander vernetzt. Das Christentum ist von vornherein eine Religion gewesen, die auf weltweite Kommunikation gesetzt hat. Die christlichen Gemeinden haben miteinander kommuniziert. Paulus hat sozusagen missioniert und überall Gemeinden gegründet. Und die mit dem Brief, seine Briefe sind ja nichts anderes als Gelegenheitsschreiben an die Gemeinden, ja, mit denen er kommuniziert hat. Und so muss man sich das vorstellen, steht sehr schnell ein Netzwerk christlicher Gemeinden, die ihre Schriften austauschen. Und über diesen Austausch, entsteht jetzt sozusagen so etwas wie ein Kanon, weil die einen sagen, wir haben ein Evangelium, oh, das kennen wir noch nicht, schickt uns das. Und dann verbreiten sich sozusagen über das Netzwerk der christlichen Gemeinden verbreiten sich die Schriften und da setzt sich, wenn man so will, von selbst im Laufe der Zeit eine gewisse Sammlung kristallisiert sich heraus, die dann sozusagen gesammelt werden und dann von dem Augenblick an, wo sozusagen diese Sammlung, sagen wir mal, fertig ist, wird diese Sammlung abgeschrieben, beziehungsweise die Teile dieser Sammlung. Wenn das in vier Büchern war, hat man diese vier Bücher abgeschrieben. Was jetzt passiert, wodurch die Arbeit notwendig wird, die wir machen, ist, dass es zwar wahrscheinlich ein Urevangelium des Matthäus gegeben hat, aber dass diese Urhandschrift ja nicht mehr existiert, sondern nur noch Abschriften von Abschriften von Abschriften von Abschriften.
Und mit diesen Abschriften ging immer mehr vom Urtext mutmaßlich verloren.
Man muss sagen, also der Urtext, der Ausgang zum Urtext verändert sich ja mit jeder Abschrift leicht. Und dadurch entsteht sehr schnell Varianz, also Unterschiede.
Sie werden mir sicherlich diese Flapsigkeit verzeihen, aber kann man sagen, das ist so ein bisschen wie bei stiller Post?
Ja, nicht ganz so schlimm.
Aber das Prinzip, dass man mit jedem, der das weiter abschreibt, immer sich weiter entfernt und
versuchen Sie,
Varianten einbaut.
Genau, versuchen Sie mal einen langen Text abzuschreiben. Ich garantiere Ihnen, Sie werden es nicht schaffen, das ohne Fehler zu machen. Und wenn Sie sich überlegen, dass sozusagen da viele, viele Generationen vergangen sind, bis unsere älteste Handschrift greifbar ist, dann sind da sehr, sehr viele Veränderungen passiert. Und da gibt es verschiedene Veränderungen. Eine Veränderung ist einfach Fehler. Also Sie schreiben etwas ab und da taucht in zwei Zeilen das gleiche Wort auf. Da steht, unser Herr Jesus Christus sagt das und das und später sagt dann unser Herr Jesus Christus nochmal. Dann passiert das, dass das Auge des Schreibers von einem Jesus Christus zum anderen springt. Und der Zwischenteil geht verloren. Dann ist plötzlich ein Vers weg. Aber natürlich, der Vers ist nur in dieser einen Handschrift weg. Aber wenn diese Handschrift abgeschrieben wird, bleibt der Vers weg. Denn normalerweise, wo soll der Schreiber, der diese Handschrift abschreibt, wissen, was dazwischen gestanden hat?
Und so entfernt man sich immer weiter vom Urtext.
Theoretisch immer weiter vom Urtext, vom Ausgangstext. Aber interessanterweise wird das ja unabhängig voneinander auf verschiedenen Stellen abgeschrieben. Sodass eine Handschrift einen Fehler hat, eine andere nicht. In einer Reihe von Handschriften wird dieser Fehler weiter tradiert, in einer anderen nicht. Aber sammeln sich überall, wenn man so will. Also die kommen ja letztlich alle auf einen Urtyp zurück, sind aus einem Urexemplar abgeschrieben worden, aber alle haben verschiedene Fehler und die werden immer mehr. Jetzt. Aber jeder hat nicht den gleichen Fehler. Und jetzt passiert, und das gibt eben noch andere Fehlermöglichkeiten, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, ein Schreiber mitdenkt. Also er liest was und meint, das kann nicht sein. Und meint, das ist ein Fehler. Der weiß ja, dass Fehler passieren. Also rechnet ein Schreiber auch damit, oder eine Schreiberin, es gab auch Schreiberinnen, rechnet natürlich eine Schreiberin oder ein Schreiber damit, das kann ein Fehler sein und verbessert den Fehler. Das nennen wir im Deutschen mit einem schönen Wort, das, glaube ich, sonst in keiner Sprache gibt, verschlimmbessern. Also jemand meint, oh, das ist ein Fehler, verbessert was und verfälscht den Text.
Kommen wir dann zu Ihrer konkreten Arbeit. Ich glaube, das Prinzip ist jetzt sehr gut klar geworden. Seit wann besteht denn diese Arbeit daran? Denn das ist ja schon seit Jahrhunderten dann bekannt, dieses Abschreiben und dieses Verschlimmbessern, diese Interpretation, das Verlorengehen von bestimmten Textstellen. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Seit wann arbeitet man daran und hat gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt versuchen wir mal wirklich den Urtext zu rekonstruieren?
Also man arbeitet eigentlich fast so lange daran, wie die Kirche mit der Bibel umgeht. Also schon in der alten Kirche, in der alten Zeit, war man sich ja bewusst, dass es Handschriften gibt, die Fehler haben. Und da gibt es zum Beispiel Origenes, der rund 185 bis 254 nach Christus Alexandrien und später in Caesarea gelehrt hat, einer der bedeutendsten christlichen Theologen der Antike. Und der hat tatsächlich nicht nur eine Ausgabe des Alten Testaments gemacht, wo er die verschiedenen Übersetzungen miteinander verglichen hat, sondern er hat auch immer wieder textkritische Überlegungen gemacht. Er hat gesagt, es gibt Handschriften, die haben diese Lesart, die diskutieren schon Lesarten und teilweise entscheiden sie auch welche. Aber es gibt noch keine, wenn man so will, moderne wissenschaftliche Arbeit damit. Das passiert erst dann tatsächlich nach der Reformation. Die erste gedruckte Ausgabe des Neuen Testaments, vorher wurde es ja abgeschrieben, jetzt gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit mit Erasmus von Rotterdam, der sozusagen seine Bibelausgabe tatsächlich druckt, eine Druckausgabe macht. Und von dem Augenblick an haben wir jetzt ja plötzlich hunderte von völlig identischen Exemplaren. Jetzt sagt man, welchen Text drucken wir jetzt ab? Erasmus hat zufällig Handschriften genommen, die er hatte. Das waren keine guten Handschriften. Aber von dem Augenblick an, wo dieser Druck da war, also ein Text, der beanspruchte, der richtige Text zu sein, wurde immer wieder verglichen.
Das ist praktisch die Ausgangsposition. Der Text von Erasmus von Rotterdam, genau, an dem kann man sich jetzt reiben.
An den haben sich alle gerieben.
Und weiterentwickeln.
Weil Erasmus hat sozusagen diesen Text genommen und er wetzt sich dann, Luther übersetzt diesen Text und auch die anderen Reformatoren übersetzen diesen Text ins Englische. Und da war so King James Version beruht auch auf diesem Erasmus-Text. Und dadurch war der Text plötzlich sakrosankt. Er war ja einfach nur eine Ausgabe eines gewissen Philologen eigentlich. Aber der wird dann dadurch, dass er dann rezipiert wird, sakrosankt, der heilige Text. Aber das Problem ist, Erasmus hat für seine Ausgabe die Handschriften, die er in Basel finden konnte, benutzt. Und jetzt muss man eins sehen. In der Überlieferung des Neuen Testaments ist Folgendes passiert. Es gibt erstmal eine Entwicklung auseinander, nicht? Also die Texte, entstehen immer mehr Fehler, Abweichungen und Interpretationsfitzelchen in den
Texten. Verschlimmbesserung.
Der Text wird immer differenzierter. Aber dann passiert es, dass man die Handschriften miteinander vergleicht. Es gab viele Handschriften, die vergleicht man hat. Und was dann passiert, ist, wenn ein Schreiber zwei Handschriften vergleicht und hat zwei Lesarten, nennen wir das, oder zwei Varianten des Textes, dann wird er sich entscheiden müssen. Entweder er nimmt beide, wenn da steht Jesus sagt oder Jesus Christus sagt, dann schreibt er, oder dann Jesus sagt oder Jesus der Herr sagt, dann wird er wahrscheinlich sagen, der Herr Jesus Christus sagt, weil er sich nicht entscheiden will. Aber manchmal muss er sich entscheiden, der Schreiber oder sie sich entscheiden und dann entsteht fast von selbst im Laufe der Zeit ein glatter, unanstößiger Text. Also wenn ich einen Text habe, der schwierig formuliert ist, dann wird ein Schreiber oder eine Schreiberin dazu neigen, das
zu vereinfachen.
Und wenn ich jetzt sozusagen zwei Varianten habe und die eine ist schöner, glatter und auch theologisch ansprechender, dann werde ich die wählen. Und so entsteht fast von selbst im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende ein Text, den wir den Mehrheitstext nennen, der spät ist, der sehr, sehr, sehr schön und glatt ist, aber der weit weg vom Urtext
ist. Genau, er ist einerseits schön und sehr lesbar und verständlich, aber auch, wie Sie sagen, weit entfernt möglicherweise vom Urtext.
Von dem Ausgangstext, also die Stufe, die am weitest vom Ausgangstext entfernt ist, kann man sagen, am Ende der Überlieferung kann man sagen, und dieser Text, den hat Erasmus gedruckt. Weil wenn ich aus der Masse von Handschriften vier zufällig rausgreife, werde ich wahrscheinlich den Mehrheitstext greifen. Dadurch hat sich dieser Mehrheitstext durchgesetzt, im Druck war jetzt heilig. Und als man jetzt anfing zu gucken, es gibt ja viele Varianten, da hat man erstmal Varianten gesammelt. Also was gibt's überhaupt für Lesarten? Dann machte man Ausgaben, aber man traute sich nicht, den Text des Erasmus in Frage zu stellen. Sondern man druckte den Text des Erasmus ab und machte unten ein Apparat drunter, so wie ein Anmerkungsapparat, und schrieb da, es gibt die Lesarten, die Varianten in den Handschriften. Man sammelte und sammelte und sammelte. Keiner traute sich aber, den Erasmus-Text anzugreifen.
Sie schon.
Das kam auch noch früher. Dann gab es einen sehr frommen, im 17. Jahrhundert, einen sehr, sehr frommen pietistischen Gelehrten, Albrecht Bengel. Und der hat zum ersten Mal gewagt, er druckt oben den Text des Erasmus weiter ab, aber im Apparat gibt er Varianten an, also Unterschied, sagt die Handschrift das, und bewertet das mit Buchstaben. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Und wenn er Alpha und Beta schreibt, also die ersten beiden Buchstaben, dann sagt er, dieser Text ist besser als der Text da oben. War ein Riesenskandal, also ein ganz frommer Mann, aber ein Riesenskandal, wie kann man das machen? Und von dem Augenblick setzt sich dann langsam die Erkenntnis durch, dass es doch einen besseren Text gibt als den. Und dann entwickelt sich im Laufe der Jahrhunderte die Textkritik immer weiter dahin, dass man versucht, den ältesten Text zu rekonstruieren und erkannte dann, man kann sagen, endgültig im 19. Jahrhundert, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, dass sozusagen der Mehrheitstext sekundär ist und dass die alten großen Handschriften einen besseren Text haben und dass man den edieren muss.
Kommen wir mal auf diese Handschriften zu sprechen, Herr Struthwolf. Sie haben, glaube ich, ganz am Anfang schon eine Zahl genannt, 5.700. Woher kennt man diese Zahl und warum sagen nicht viele, vielleicht sind es auch 5.800, vielleicht sind es auch 6.200 oder vielleicht doch nur 4.300. Hat man da sich jetzt wirklich festgelegt und gesagt, das sind die 5.700?
Ja, es gibt eine Liste der neutestamentlichen Handschriften, die ursprünglich von einem gewissen Gregory gemacht worden ist, dann von Arland überarbeitet worden ist. Das ist die offizielle Liste der neutestamentlichen Handschriften, die heute auch im Institut geführt wird. Und da sind alle Handschriften, die bekannt sind, versammelt. Also alle, wenn jetzt eine neue Handschrift zum Beispiel entdeckt wird in irgendeiner Bibliothek, eine neutestamentliche Handschrift, dann wird die bei uns gemeldet.
Also dann wäre das die 5.700 möglicherweise, ja, genau, oder zweite oder wie auch immer.
Die Zahl 5.700 ist nicht ganz klar, weil es gibt, bei den 5.700 Handschriften sind alle Handschriften genannt, die es überhaupt mal gegeben, die, von denen man überhaupt mal wusste.
Genau, damit ist aber nicht ausgeschlossen.
Auch schon. Es kann auch Handschriften geben, die zum Beispiel im 18. Jahrhundert noch existierten, aber dann beim Bibliotheksbrand weg sind. Die hat noch eine Nummer, man weiß, dass sie gegeben hat, aber es gibt nicht mehr.
Aber also, es kann theoretisch noch eine neue Handschrift auftauchen, ist zumindest nicht ausgeschlossen.
Es tauchen ständig neue Handschriften des Neuen Testaments auf, und zwar auf Papyri, weil am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Oxyrhynchus in Oberägypten eine Entdeckung einer, kann man sagen, ja, was soll man sagen, eine riesen Müllhalde dieser oberägyptischen Stadt Oxyrhynchus, in der Abertausende oder Hunderttausende von Handschriftenfragmenten gefunden wurden, also auf einer Müllkippe. Und da drin sind auch neutestamentliche Handschriften. Und diese Handschriften werden bis heute noch ediert, die sind noch nicht ausgewertet alle. Die werden seit über 100 Jahren ausgewertet und erscheint jedes Mal wieder, alle paar Jahre erscheint mal wieder ein neuer Band, in dem verschiedene Handschriften veröffentlicht werden und dann auch mit Fotos. Und dass man, und das heißt, es werden jetzt noch regelmäßig neue Handschriften entdeckt, die wir vorher noch nicht bekannt waren.
Wie können Sie denn sicher sein, dass Sie am Ende Ihres Projektes sagen können, das ist der Urtext, während auf der anderen Seite der Welt noch Handschriften ausgewertet werden, die ja möglicherweise noch neue Ergebnisse bringen?
Ja, es kann natürlich immer passieren. Wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir jetzt haben. Aber das Gute ist ja, wir arbeiten ja digital. Das heißt, wir können natürlich so in unsere digitale Ausgabe jederzeit natürlich diese Varianten einpflegen und einarbeiten. Und dann müsste man eben tatsächlich, wenn es wirklich Lesarten geben würde, also Varianten geben würde, die wir noch nicht kennen und die vielleicht so bedeutend sind, dass wir sagen, das ist wahrscheinlich der Urtext, dann müssten wir den Urtext noch ändern. Es ist also keine Aufgabe, die ein für alle Mal abgeschlossen sein kann, solange noch neue Funde gemacht werden können. Aber wir sind auf dem Stand der jetzigen, bei jeder Wissenschaftler, auf dem Stand der jetzigen Kenntnisse rekonstruieren wir den Ausgangstext.
Wie muss man sich das vorstellen? Diese 5.700 bekannten, Ihnen bekannten Handschriften, die stehen Ihnen alle zur Verfügung. Kriegen Sie auch Angebote, dass jemand, ich sag's mal ganz einfach, Sie anruft und sagt, Herr Struthwolf, ich glaube, ich habe da einen interessanten Fund für Sie? Oder begeben Sie sich aktiv auf die Suche, auf Müllhalden oder auch in Bibliotheken oder in Museen? Wie stellt man sich die Suche und auch den Fund, oder wie muss man sich die Suche und auch den Fund von Handschriften vorstellen?
Also heutzutage, also Kurt Arland ist seit den 60er Jahren hat die Handschriften zu Handschriftenreisen gemacht, ist also durch die Bibliotheken gereist, die noch nicht verfilmt hatten, die Handschriften, und hat dort sozusagen in Griechenland und anderswo tatsächlich fotografiert. Wir haben deswegen die vollständigste, die größte Sammlung neutestamentlicher Handschriftenfotos, mit denen wir arbeiten. Aber heutzutage ist es ja so, dass wenn irgendwo eine neue Handschrift auftaucht, dann in der Bibliothek, dann wird die natürlich dann bei uns gemeldet. Man meldet die bei uns. Wenn jemand eine neutestamentliche Handschrift veröffentlichen möchte oder überhaupt ausgewertet haben möchte, dann sagen, ich habe hier eine Handschrift, dann wird die bei uns gemeldet, weil sonst hat sie keine Nummer und kann gar nicht verwendet werden.
Woher weiß der Bibliotheksmitarbeiter, dass er sich tunlichst bei Holger Struthwolf melden sollte?
Na, beim Institut meldet er sich, und das wissen die schon. Also wer sich mit neutestamentlichen Handschriften beschäftigt in der ganzen Welt, weiß, dass wir die Liste führen.
Das ist tatsächlich so. Also ich will vor allem auf den Punkt hinaus, das verschwindet dann nicht, weil irgendjemand sagt, ach, das interessiert bestimmt keinen, ich halte das mal unterm Deckel oder wie auch immer. Nein, das meldet man dem
Institut, meldet man
weil
jeder,
man dazu verpflichtet ist.
Ja, nicht verpflichtet, aber jeder Mensch, der, also wenn ich eine Handschrift finden würde, ich wäre jetzt Bibliothekar und würde eine Handschrift finden, dann habe ich ja ein großes Interesse, dass das bekannt wird, weil das macht mich ja dann auch berühmt, nicht? Also ich habe eine Handschrift gefunden. Aber damit die Handschrift überhaupt anerkannt wird als neutestamentliche Handschrift, muss die bei uns gemeldet sein, denn wir führen die Liste.
Und das ist bekannt und deswegen meldet man das dann tatsächlich am Münster.
Genau.
Da können Sie dann auch relativ sicher sein.
Da können wir sicher sein.
Und wie oft passiert das? Wie muss man sich das vorstellen? Kriegen Sie pro Jahr 10, 12, 15 neue Handschriften oder?
Nein. Aber wir haben sozusagen, wir kriegen ständig Informationen. Behauptet jemand, also zum Beispiel gibt es Amerikaner, die auch sehr viel Geld eingeworben haben, die Handschriften in der ganzen Welt fotografieren auch jetzt. Und die melden uns dann, selbstverständlich, das ist Dan Wallace, Dallas, das ist ein Neutestamentler, ein evangelikaler Neutestamentler, der aber sehr, sehr eifrig ist, Texthandschriften zu fotografieren. Und wenn der sagt, ich habe eine neue Handschrift gefunden, manchmal, dann schreibt er uns und dann kriegen wir die Fotos und gucken das an und sagen, nee, die Handschrift gibt's schon. Oder wir sagen, die ist neu.
Aber dieser gute Mann aus Dallas, der ist regelrecht auf der Jagd, auf der Suche nach neuen Handschriften.
Auf der Suche nach neuen Handschriften, Fotos hauptsächlich. Viele Handschriften, die wir fotografiert haben, sind noch Schwarz-Weiß-Fotos. Oder teilweise haben noch nicht alle fotografiert, weil auch neue entdeckt werden. Und der ist jetzt sozusagen jemand, der tatsächlich jetzt, in Amerika kann man für solche Arbeit ja sehr viel Geld einwerben. Und der fährt jetzt in der ganzen Weltgeschichte rum, arbeitet mit uns zusammen, bittet auch uns an Bibliotheken zu wenden, damit er Zugang hat zu den Handschriften und so. Wir arbeiten da zusammen mit allen, die mit Textkritik was zu tun haben. Und dann kriegen wir sozusagen von ihm eine Meldung, ich habe eine Handschrift fotografiert, ich glaube, ist noch nicht in der Liste.
Und da kann er sich dann auch drauf verlassen. Der ist dann wahrscheinlich ein paar Tage ganz gespannt, welche Nachricht er aus Münster bekommt. Ist es eine neue Handschrift oder ist es keine neue Handschrift?
Genau.
Da ist er auch dann entspannt, in großer Anspannung und
genau.
In großer
Erwartung. Genau, wir müssen das jetzt prüfen. Wir können das nicht ungeprüft machen. Wenn jemand sagt, ich habe eine neue Handschrift gefunden, müssen wir das prüfen, und zwar gründlich. Denn es gibt viele Handschriften, die verloren sind, von denen man glaubt, jetzt verloren sind. Und plötzlich stellt sich raus, sagen wir, eine Handschrift wurde irgendwann mal gefunden, hat mal transkribiert, also abgeschrieben und hat die Lesarten dieser Varianten der Handschrift gesammelt, jetzt ist sie weg. Verbrannt angeblich. Und jetzt taucht plötzlich diese Handschrift wieder auf. Das müssen wir aber erst rausfinden. Dann ist es also keine neue Handschrift, aber da muss man aus den Beschreibungen, die es für diese Handschrift gibt und auch den Varianten, die es dort gibt, teilweise erschließen, das ist diese Handschrift, die es schon gibt. Also das kann man, wir haben einen virtuellen Handschriftenlesesaal, wo alle Handschriften, die wir haben, fotografiert sind, auch die älteren Fotos. Und dann kann man natürlich auch vergleichen, also zum Beispiel, wenn eine Handschrift, wie groß ist die Seite? Wie viel Buchstaben sind in einer Zeile? Wie viel Zeilen pro Seite? Wie ist das Layout überhaupt der Handschrift? Und daraus kann man oft erschließen, ja, das ist genau das Gleiche, das ist die gleiche Handschrift. Und das ist eine der wichtigen Aufgaben auch für uns, dass wir also eben die Nummern vergeben der Handschriften, dass nicht plötzlich Handschriften entstehen, die es gar nicht, also die es schon gibt. Und wir tun so, als wäre es eine zweite Handschrift.
Muss man sich das so in etwa vorstellen wie ein Fingerabdruck, wenn ich abends in Tatort gucke und da wird ein mutmaßlicher Täter ermittelt, der hat einen Fingerabdruck hinterlassen und dann vergleicht man die Fingerabdrücke und stellt fest, ups, sind ja tatsächlich deckungsgleich. Ist das vergleichbar
so ähnlich,
mit
Ihnen? So ähnlich, wir haben so eine Art Fingerabdruckdatei, kann man sagen, mit den Daten aller Handschriften, also Seiten und also alle möglichen Informationen. Und dann kann man immer sagen, ich möchte jetzt die Handschrift, alle Handschriften, die in die Größe haben, die so und so viele Zeilen haben. Und dann kriege ich die Nummern ausgeworfen und kann dann die Handschriften vergleichen. Man kann dann sagen, ist so eine Art Fingerabdrucksystem, ja.
Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie schwierig diese Art von Arbeit war, als es doch keine PC gab, keine entsprechenden Computerprogramme. Ich will das mal in die Frage gießen, die Digitalisierung hat sie doch dabei wahrscheinlich enorm nach vorne gebracht, oder?
Ja, man kann heute ohne digitale Tools keine Textkritik mehr betreiben. Wenn Sie sehen, dass wir 5700 Handschriften haben, die wir auswerten müssen, und dann gibt es Abertausende, Hunderttausende von Unterschieden zwischen den Handschriften. Das kann kein Mensch mehr zusammenhalten. Und deshalb arbeiten wir mit einer digitalen Methode auch, die versucht, in diese unendliche Menge von Handschriften, dieses Gewirr, dieses Chaos Ordnung zu bringen.
Diese digitale Methode hat sich die auch, Herr Struthwolf, über Jahre entwickelt und ist jetzt mittlerweile auf einem perfekten Stand oder entwickelt die sich auch ständig fort?
Es entwickelt sich alles ständig fort. Sie ist sozusagen entwickelt worden von Gerd Minke, im Institut für Neutestamentliche Textforschung. der ein genialer Methodiker ist, und der hat sozusagen sich mal angeguckt, wie kann man da Ordnung reinbekommen. Und müssen Sie, wir haben alle Handschriften, die an Teststellen durchgeguckt. Aber man muss ja, 5700 Handschriften können Sie nicht alle von vorn bis hinten durchlesen und den Text auf, sondern da wir herausgefunden haben, ja, es ist ein Mehrheitstext gibt, die Handschriften, die einander sehr, sehr ähnlich sind, die brauche ich ja nicht alle, also wenn das 1000 Handschriften, die identisch sind oder fast identisch sind, die brauche ich ja nicht alle einzeln abzuschreiben. Dann gibt es ein Teststellensystem, das hat Kurt Ahlert entwickelt. Das ging auch schon nur mit einem Computer. Da wurden alle Handschriften an über 1000 Stellen im Neuen Testament angesehen. Welchen Text haben sie an diesen Stellen? Das waren Teststellen, wo man wusste, dass der alte Text und der Mehrheitstext hier auseinandergehen. Und dadurch konnte man rausfinden, welche Handschriften haben Mehrheitstext. Die kann man dann beiseite legen, da braucht man nur ein paar davon, um zu sagen, diesen Text zu repräsentieren. Und alle anderen Handschriften, die übrig bleiben, die muss man dann, das gibt immer noch Hunderte, die muss man dann tatsächlich von vorn bis hinten transkribieren, das heißt abschreiben. Der Text muss dann computerlesbar abgeschrieben werden. Dann werden diese beiden Abschriften, die werden unabhängig gemacht von zwei Hilfskräften, die nicht wissen, was die andere macht. Der Computer vergleicht dann diese beiden Abschriften miteinander und wirft alle Unterschiede aus. Und dann wird eine dritte Person, eine Philologin, geht dann drüber und guckt, was wirklich richtig ist, sodass wir dann eine genaue Abschrift haben. Und dann vergleicht der Computer alle Handschriften, alle Varianten miteinander und gibt uns dann die Varianten, die überhaupt existieren. Und da müssen wir damit arbeiten.
Das heißt, Sie haben in gewisser Weise meine nächste Frage schon beantwortet. Ich wollte nämlich ursprünglich fragen, ist das jetzt vor allem eine technische Herausforderung durch die Digitalisierung geworden und die hat Ihnen enorm geholfen? Oder ist es nach wie vor auch eine zutiefst menschliche Aufgabe, abschreiben, miteinander vergleichen, theologische Expertise, philologische Expertise einbringen? Also wenn ja, ich Sie gerade richtig verstanden habe, beides.
Der Computer kann kein Griechisch und der Computer denkt nicht mit. Der Computer kann nur zählen, wenn man so will, oder eben irgendwelche Algorithmen abarbeiten. Zum Beispiel, wenn der Computer jetzt alle Handschriften vergleicht, dann schmeißt er einfach alle Unterschiede raus und das ist Chaos. Da muss man jetzt hingehen und muss sagen, wie gehören die jetzt zusammen? Also welche Worte beziehen sich auf welche Worte? Man muss also philologisch bearbeiten, also dass man abgrenzt, was ist eine variierte Stelle? Also ist es nur ein Wort? Und manchmal gibt es ja Stellen, da muss man sagen, das müssen mehrere Worte, die zusammen eine Variante bilden. Die müssen zusammengesehen werden. Aber wenn da steht, unser Herr Jesus Christus, und der andere sagt, der Herr Jesus Christus, und der andere sagt, euer Herr Jesus Christus, das ist eine variierte Stelle, weil da ist die Veränderung passiert. Wenn ich jedes einzelne Wort nur nehme, habe ich Chaos. Das heißt, ich muss dem Computer letztlich dann sagen, wie er die Varianten, also die Stellen, abgrenzen muss, damit er die dann miteinander vergleicht.
Das heißt, es ist nicht nur eine technische Frage, die ist schon wichtig geworden durch die Digitalisierung und hilft Ihnen enorm, aber die menschliche Expertise ist nach wie vor enorm wichtig.
Ja, die ist das Zentrale. Der Computer hilft uns nur, unsere eigenen Ergebnisse zu sammeln und zu vergleichen und zu strukturieren.
Wie groß muss man sich das Team vorstellen, Herr Strubwoff, das Team, das daran arbeitet? Wenn man Ihnen so zuhört, hat man den Eindruck, mein Gott, das müssen ja Dutzende von Menschen sein, die da alle arbeiten, alle miteinander in Kontakt sind, ständig miteinander vergleichen und sprechen. Ja. Vielleicht schildern Sie uns mal kurz diese Teamarbeit
auch. Ja, also es ist so, es gibt ja sehr viele Studierende, ständische Hilfskräfte, wissenschaftliche Hilfskräfte, die machen nichts anderes als tatsächlich das Abschreiben. Die schreiben die Handschrift ab. Die sitzen am Computer, haben auf dem Bildschirm das Foto der Handschrift und schreiben jetzt sozusagen diesen Text ab. Sie benutzen dabei den Nestle-Aland-Text als Grundlage, die verändern Sie dann, damit Sie nicht alles abtippen müssen, weil das meistens sind es ja kleinere Unterschiede. Also die verändern dann den Text, indem sozusagen, dass dann sozusagen eine Abschrift, eine genaue Abschrift der Handschrift entsteht. Also mit Fehlern, mit wo ist der Zeilenumbruch. Also es wird wirklich tatsächlich, das muss noch per Hand gemacht werden. Das sind so 10 verschiedene mitarbeitende Studierende, die das machen. Und dann gibt es eben ein Team von 10 Mitarbeitern im Institut, festes 10 Mitarbeiter im Institut, die sozusagen dann verschiedene Aufgaben haben. Wir haben ja nicht nur die Handschriften auszuwerten, sondern wir haben ja auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel das Neue Testament ist sehr früh aus dem Griechischen in alte Sprachen übersetzt worden. Und diese alten Übersetzungen sind teilweise älter als die meisten unserer Handschriften. Also zum Beispiel ist sehr schnell ins Lateinische übersetzt worden, sehr früh ins Koptische. Koptisch ist eine spätägyptische Sprache, die heute noch bei der koptischen Kirche im Liturgie benutzt wird, dann ins Syrische und auch ins Gotische, älteste germanische Übersetzung. Und die müssen auch ausgewertet werden. Dafür haben wir für das Syrische einen Mitarbeiter und für das Koptische einen Mitarbeiter, fürs Lateinische einen Mitarbeiter und andere Mitarbeiter sind extern, die uns dann zuarbeiten.
Wie wichtig ist es dabei, dass diese Mitarbeiter Ihnen auch über einen langen Zeitraum erhalten bleiben?
Das ist
denn ich könnte mir vorstellen, wenn da eine hohe Fluktuation ist und Sie müssen jedes Mal jemanden neu einarbeiten, der sich ja auch erstmal eindenken muss und so weiter, das ist natürlich stelle ich mir schwierig
vor. Das geht eigentlich fast gar nicht. Wir haben hochspezialisierte Mitarbeiter, die hochqualifiziert sind, die kann man nicht ersetzen. Das würde Jahre dauern.
Das heißt, das hoffen Sie, dass Sie möglichst lange bei Ihnen bleiben und an dieser Arbeit teilhaben.
Ja. Wir haben auch sozusagen die Perspektive für die Mitarbeiter ist auch auf Dauer gesetzt. Sonst kann man so Leute nicht halten und nicht bekommen. Denn es wäre eine Katastrophe, wenn jetzt zum Beispiel das Know-how weggeht. Die Edige Theokritiker Meyer, unsere große Ausgabe ist ein Akademieprojekt, wo wir auch dann zeitlich liefern müssen und müssen tatsächlich Zeitpläne einhalten. Und wenn wir da plötzlich einen Mitarbeiter verlieren würden, wäre das eine riesige Katastrophe, weil so schnell, sie finden diese Spezialisten nicht einfach auf dem Arbeitsmarkt. Die müssen entweder schon Jahrzehnte da gearbeitet haben in anderen Bereichen, aber die kriegen sie da auch nicht raus, wenn die da sitzen. Also es ist sehr, sehr schwierig, Mitarbeiter zu finden. Wir haben deswegen sehr großes Glück gehabt, als wir dieses ECM-Projekt von der Akademie bekommen hat, dass wir sehr schnell sehr gute Mitarbeiter gefunden haben, die wir dann auch schulen konnten. Und da, das A und O ist tatsächlich ist die Mitarbeiterschaft. Denn die Qualifizierung kriegt man fast kaum woanders als bei uns.
Und ich stelle mir das auch vor, irgendwo habe ich den Begriff mal in diesem Zusammenhang gelesen, dass das eine echte Knochenarbeit ist. Ja. Zumindest stelle ich es mir so vor, weil es aus unglaublich vielen Puzzlesteinen besteht, weil es mal sehr beharrlich sein muss, weil man sehr korrekt sein muss, weil man wahrscheinlich sehr konzentriert arbeiten muss. Denn mit jedem Fehler, den Sie sich jetzt leisten, wird ja praktisch ein Fehler weiterentwickelt. Mhm. Sie müssen ja darauf achten, dass Sie die Fehler möglichst aus dem System raushalten. Sie haben am Anfang den Begriff Verschlimmbesserung mal benutzt. Sie müssten jetzt hier sich eine endgültige Verbesserung machen, oder?
Ja, also es gehört schon sehr viel, es gehört schon erstmal sehr viel Liebe zum Detail. Und man muss auch für die Sache eigentlich brennen. Wenn man das nicht interessiert, macht man das nicht. Aber das ist einfach, dafür ist das zu anstrengend. Also Handschriften zu lesen ist schon anstrengend, aber sich über Varianten zu diskutieren, sie zu bearbeiten, dann auch diskutieren, welche Übersetzung wie übersetzt. Also geht ja um sehr präzise Prozesse, die man da beschreiben muss. Da ist es tatsächlich wirklich also Knochenarbeit oder sagen wir mal Nervenarbeit. Man muss sich sehr, sehr konzentrieren können und muss wirklich ein Interesse daran haben. Sie machen das nicht, wenn Sie das nur als Job machen, funktioniert das meistens
nicht. Was ich auch interessant fand, was Sie gerade schildern, das war mir zumindest gar nicht so bewusst, dass Sie auch die Studierenden in dieses Projekt mit einbinden. Das ist also nicht nur etwas für fertige Wissenschaftler in gewisser Weise, sondern auch für Studierenden. Das ist auch immer so gewesen, Fragezeichen?
Ja, das ist, die werden geschult. Und die machen dann sozusagen, das war schon immer so, das waren immer Studierende, also studentische Hilfskräfte, die tatsächlich diese Kollation gemacht haben. Die müssen gut Griechisch können. Das ist auch immer schwieriger, Leute zu finden, die noch gut Griechisch können. Und die müssen wir dann natürlich schulen und dann versuchen wir, die möglichst auch so lange zu halten, wie es geht, weil die auch sehr viel Geld gekostet haben, was sozusagen die Ausbildung angeht.
Und Sie haben eingangs geschildert, Herr Struthwolf, diese Verbindung von Institut für neutestamentliche Textforschung und Bibelmuseum. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen, wenn man als Bürger sagt, Mensch, jetzt gehe ich mal wieder ins Bibelmuseum, ich schaue mir das mal an, habe ich noch nie gehört. Es gibt ja auch nicht so viele Bibelmuseen in Deutschland, das in Münster scheint ja besonders gut zu sein. Inwieweit kann man da an dieser Arbeit auch teilhaben? Stellen Sie da zum Teil was aus Ihrer Arbeit oder beschreiben Sie Ihre Arbeit? Wie kann ich also im Bibelmuseum in gewisser Weise beobachten, was Sie machen?
Ja, im Bibelmuseum gibt es also einerseits ja die Geschichte der Bibel, die dargestellt wird. Dann haben wir regelmäßige Ausstellungen zu bestimmten Themen. Jetzt machen wir zum Beispiel Pflanzen der Bibel. Aber wir stellen auch immer die Arbeit des Instituts dar, also indem wir die Ausgaben ausstellen, indem wir aber auch die Handschriften ja zeigen, damit die Leute wissen, worauf basiert unsere Arbeit. Also da kann man Handschriften sehen. aber haben auch versuchen auch in die Arbeit des Instituts einzuführen. Wir haben da so eine 3D-Brille und da kann man sozusagen dann erzählen wir dann, wie die Arbeit läuft. Das ist so ein bisschen so, es fängt an als, also Herr Gräfe macht eine Führung, dann kommt der Professor zufällig da vorbei und dann erzähle ich was über die Arbeit. Also und dann wird das auch gezeigt, also 3D, dass man auch einige Sachen sieht. Das wollen wir noch weiterentwickeln, da müssen wir noch dann Mittel einwerben, dass wir das machen. Das wollen wir noch weiterentwickeln, dass diese 3D-Brille noch viel intensiver dann, als es jetzt möglich ist, in die Arbeit des Instituts einführt. Da könnte man zum Beispiel vorstellen, dass man sich dann sieht, dass man sieht, wie so das Gremium die Textentscheidungen fällt, mal zusammenarbeitet. Man sieht, wie arbeiten wir dann. Sieht man da einen großen Computerbildschirm oder manchmal also mehrere, dann sitzen die Leute an ihren Computern und diskutieren und sehen, jetzt wird eine Variante aufgeworfen, ein Text wird aufgeworfen und dann erscheint da der Text und dann die Varianten, die es gibt mit der Bezeugung und dann diskutiert man, welches ist der älteste Text, sucht dann tatsächlich sich die Textflussdiagramme raus, also wie verhalten sich die Handschriften an dieser Stelle zueinander und dann fällt man dann die Entscheidung, also dass man dann sieht, wie überhaupt gearbeitet wird, also mit welchen Methoden wir arbeiten. Wir setzen ja nicht nur einfach da und denken uns aus, welcher Text könnte der älteste sein, sondern wir benutzen ja Kriterien. Einmal, was ist plausibel? Wie es auch dann entwickelt. Aber dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, durch die Textflussdiagramme zu sehen, wie hängen die Handschriften wirklich genealogisch zusammen? Welche hat mehr älteren Text? Also, welcher Text kommt wahrscheinlich woher? Also, da haben wir sozusagen, wenn man so will, ja, so eine Art Stammbaum von Textzuständen oder von Handschriften, die Texte repräsentieren, mit deren Hilfe man dann sozusagen herausfinden kann, wie der Text sich entwickelt hat.
Das ist also nicht nur ein gigantisches Puzzle, auch salopp formuliert, gebe ich zu, sondern auch ein bisschen Detektivarbeit?
Ja. Und das an jeder einzelnen Stelle. Also es muss ja jede einzelne Stelle entschieden werden. Also jede einzelne Stelle, wo Varianten sind, die müssen wir durchgucken, müssen sagen, welche von den Lesarten, die es da gibt.
Das heißt, Sie treffen ganz schön viele Entscheidungen.
Viele Entscheidungen. Manchmal treffen wir auch keine Entscheidung und sagen, es gibt ja Stellen, wo wir sagen, da können wir nicht entscheiden. Dann lassen wir sozusagen, es gibt auch Entscheidungen, wo wir sagen können, hier kann A und B, kann, also Lesart 1 oder B, sagen wir, der Herr hat es getan oder Jesus hat es getan. Und dann kann es manchmal sein, dass wir das nicht entscheiden können, weil die Handschriften, wir bezeugen, gleich gut sind und weil es in der Überlieferung hin und her gegangen ist. So dass man sagen kann, hier kann man nicht entscheiden, was der Ausgangstext ist.
Inwieweit sind denn diese vielen Nichtentscheidungen dann ein Hindernis auf dem Weg zum Urtext? Denn man stellt sich ja zumindest als Laie, wie ich es bin, vor, naja, wenn der Urtext vorliegt, dann sind alle Entscheidungen gefallen. Darauf muss ich mich dann verlassen können.
Ja, aber dort, wo die Entscheidung nicht gefallen ist, sehen Sie es in der Ausgabe sofort. Also in der Handausgabe, also im Nestle Aland, sieht man dann eine Raute. Und da steht, dieser Text ist sozusagen unsicher. Wir müssen, früher haben die Herausgeber einfach gesagt, wir entscheiden das und fertig. Aber das ist ja nicht transparent. Wenn wir eine Entscheidung fällen, tun wir das mit guten Gründen. Wenn wir aber keine Gründe haben, weil Pro und Contra im Gleichgewicht sind, dann wollen wir den Leuten ja nicht vorspiegeln, dass da eine Sicherheit existiert, die nicht existiert. Und dann kann der Benutzer oder die Benutzerin sofort sehen, also es wird ja nichts verborgen. Also wenn der zum einen eine Variante, der Herr hat gesagt oder Gott hat gesagt, dann sieht man das ja sofort, guckt im Apparat und sieht, dass diese beiden Varianten gibt es. Und das ist auch sehr wichtig. Deswegen haben wir in der Ausgabe überhaupt einen Apparat und machen nicht nur einen Text, sondern wir haben einen Apparat, der alle Informationen, die man braucht, um den Text zu rekonstruieren, dem Benutzer, der Benutzerin tatsächlich geben. Das heißt, es muss alles transparent. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir transparent sind, dass man nicht Leuten etwas vorgaukelt an Sicherheit, was es nicht gibt. Deswegen gibt es Apparate in Ausgaben, weil man soll uns nicht glauben, sondern man soll tatsächlich unsere Entscheidungen nachvollziehen können.
Wer finanziert eigentlich diese, das haben wir jetzt, glaube ich, die meisten schon verstanden, wirklich herausfordernde Detektivarbeit und dieses gigantische Puzzle? Finanziert das die Universität? Finanziert das der Staat? Und damit natürlich auch die Universität, ist klar. Ja. Denn das ist ja über Jahre oder Jahrzehnte angelegt, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wo kommt das Geld für diese Arbeit?
Das Geld kommt dankenswerterweise einerseits von der Universität, das Institut ist Teil des Lehrstuhls für eben Patristik und Neutestament Textforschung und da gibt es Mitarbeiter. Dann gibt es, haben wir aber das Editio Critica Major Projekt, also die große Ausgabe, auf die dieses ganze Material auswertet. Das ist ein Akademieprojekt. Da werden vier ganze Stellen finanziert und auch Sachmittel finanziert. Und dann haben wir noch die Hermann-Kunz-Stiftung, die zur Förderung der neuen Textforschung, die auch eine Stelle finanziert. Also wir sind also auch eine Mischfinanzierung, wenn man so will.
Aus verschiedenen Stellen. Gibt es so etwas wie ein Datum, das Sie im Hinterkopf haben oder das Sie vielleicht auch schon kennen und sagen, dann ist das Projekt beendet?
Das Projekt ist ein unendliches Projekt, wird nicht beendet, aber unser Projekt, unser Akademieprojekt wird 2030 fertig sein. Wir machen die Arbeit am ganzen Neuen Testament in Kooperation. Das kann kein einzelnes Institut machen, in Kooperation mit weltweit Textkritikern. Unsere Aufgabe ist es sozusagen, die drei Evangelien zu edieren, also die drei synoptischen, wie man sagt, also Matthäus, Markus und Lukas. Das ist 2030 fertig, aber danach werden wir mit anderen Projekten weiter kooperieren, bis das ganze Neue Testament fertig ist. Wir arbeiten zum Beispiel mit Wuppertal, mit Professor Martin Karrer zusammen, da wird nächstes Jahr die Apokalypse erscheinen. Da arbeiten wir mit zusammen, da bin ich auch mit dem Herausgebergremium, da wird zusammengearbeitet, aber das Projekt läuft noch 10, 20 Jahre weiter noch.
Viele weitere Jahre.
Aber damit ist die Arbeit auch noch nicht zu Ende, denn die Textforschung geht weiter. Auch wenn die Ausgabe da ist, aber wenn wir jetzt unsere drei Evangelien fertig haben, ist das eigentlich der Anfang für neue textkritische, textgeschichtliche Untersuchungen. Wir haben das Material zum ersten Mal vollständig und jetzt können wir ganz neue Fragen nochmal stellen, die wir vorher noch gar nicht stellen konnten, weil wir das Material noch nicht fertig hatten. Jetzt haben wir das ganze Material.
Das heißt, es wird nicht so sein, dass Sie im Jahr 2013 eine große Pressekonferenz geben und sagen, 2030, und hier ist der Urtext des Neuen Testaments in einem einzigen Band. So wird es nicht sein.
Nein, es wird nicht so sein. Und es ist auch passiert, dass es wird auch neue Auflagen dann auch geben. Also wie es zum Beispiel vom Nestle gibt. Wir sind jetzt gerade dabei, Nestle Aland, die 29. Auflage zu machen. Und die ist also seit Ende des 19. Jahrhunderts unterwegs, diese Auflage. 29. Auflage. Es ändert sich immer etwas, weil wir neue Erkenntnisse sammeln. Deswegen, also die Aufgabe der Textkritik ist des Neuen Testaments ist absehbar nie abgeschlossen, sondern es wird immer weitere Forschung geben müssen, weil neue Erkenntnisse, neue Methoden, aber auch neue Materialien auftauchen.
Sie haben zwischendurch einen Begriff verwendet, Herr Struthwolf, der lautete Zusammenarbeit. Da stellen sich jetzt möglicherweise viele vor, naja, die Theologen arbeiten halt für eine solche Arbeit zusammen. Oder arbeiten Sie auch mit anderen Disziplinen, auch an der Universität Münster zusammen, beispielsweise mit den Informatikern, Stichwort Digitalisierung?
Ja, es geht gar nicht anders, dass man mit den Informatikern zusammenarbeitet. Unser Projekt wurde ja von vornherein als digitales Projekt entwickelt. Die Methode, wie gesagt, von Gerd Mink entwickelt, dann auch programmiert, dann aber später auch weiter programmiert in Trier, Digital Humanities Center, aber auch dann in Köln. Und jetzt arbeiten wir intensiv zusammen mit dem Digital Humanities Center hier in Münster. Und das ist extrem wichtig, weil die Programme immer weiterentwickelt werden müssen. Und wir arbeiten ja auch international, also auch in Birmingham werden das ist ein Kooperationspartner, die auch dann das Johannesevangelium mit uns edieren. Und wir haben auch eine Digital Humanities Abteilung, die sehr, sehr gut ist. Und die programmieren auch. Und das Wichtige ist natürlich dabei immer, dass wir sehr stark zusammenarbeiten, dass man tatsächlich das koordiniert. Das ist sehr viel Arbeit, denn wir müssen darauf achten, dass alle Programme tatsächlich kompatibel sind und dass jede Kleinigkeit tatsächlich gleich läuft in den verschiedenen Projekten.
Aber das funktioniert auch, weil sich alle Wissenschaftler ja wahrscheinlich darüber im Klaren sind, dass wenn sie jetzt aus irgendwas was Eigenes entwickeln, dass sie Gefahr laufen, dass das eben nicht mehr von großem Nutzen ist.
Ja, das Ganze läuft unter dem Dach des Instituts und da sind wir verantwortlich dafür, dass tatsächlich die Standards in allen Einzelprojekten gehalten werden. Und deswegen treffen wir uns auch regelmäßig. Alle paar Jahre haben wir ein Riesentreffen mit allen
Wie viele kommen da so zusammen?
Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Aber es sind ein paar Dutzend oder sogar mehrere Hundert?
Denn die sitzen dann in einem riesengroßen Raum, da haben wir so eine Art Tagung. Aber dann ist das Wichtige dabei, da sitzen also dann die ganzen Fachleute. Wir arbeiten ja also nicht nur digital, sondern ja auch mit Syrologen, mit Koptologen, mit Leuten, die das Gotische machen und mit Leuten, die sozusagen mit Philologen zusammen. Und das Wichtige ist nun, dass die alle zusammenkommen regelmäßig, um ihre Standards abzuklären. Und dann kann es eben passieren, dann sitzt man da zusammen und dann gibt es gemeinsames Programm und dann plötzlich heißt, hier gibt es ein Programm, Programmierprogramm, Problem. Und dann plötzlich verschwinden dann alle Programmierer in einen Nebenraum und sitzen dann stundenlang zusammen und programmieren gemeinsam.
Bis weißer Rauch auftaucht. Bis weißer Rauch aufsteigt und man hat das Problem entdeckt und vor allem gelöst.
Das ist extrem wichtig, dass diese Kooperation nicht nur über Zoom, sondern dass man tatsächlich auch regelmäßig zusammensitzt und tatsächlich diskutiert. Und das bei bestimmten Standards. Zum Beispiel brauchen wir auch bestimmte Standards, wenn wir zum Beispiel hingehen, wir versuchen ja, den Urtext zurückzuführen, nicht nur aufgrund der griechischen Handschriften, sondern auch, es gibt ja teilweise Varianten, die in alten Übersetzungen bezeugt sind, die in der griechischen Überlieferung verloren gegangen sind. Da muss man aber sehr, sehr deutlich aufpassen, dass man die tatsächlich auch findet. Das heißt, nicht der eine Koptologe, der sozusagen am Johannesevangelium arbeitet und ein anderer Koptologe, der am Markusevangelium arbeitet, dass sie die gleichen Standards benutzen. Nicht, dass der eine völlig anders rekonstruiert als der andere. Deswegen gucken sie sich gegenseitig, treffen sie sich gegenseitig und sagen, wir brauchen die gleichen Kriterien. Man muss ja auch genau wissen, wie eine Sprache funktioniert. Es gibt bestimmte Dinge, die kann eine Sprache nicht. Also was das Griechische kann, kann das Koptische nicht unbedingt. Zum Beispiel ganz banales Beispiel, wichtige Variante oft, ob Artikel da ist, ob es der Herr heißt oder ein Herr heißt. Das ist im Griechischen klar zu machen. Latein kennt keinen Artikel. Also können Sie da das nicht abbilden und ähnliche Dinge. Und deswegen braucht man da immer das Gespräch der Fachleute untereinander, damit sie Standards haben. Wie machen wir das? Wie geht das? Dass wir nicht tatsächlich auf verschiedenen Ebenen arbeiten.
Ich glaube, es ist wirklich sehr eindrücklich klar geworden, wie diffizil diese Aufgabe ist, wie groß auch die Herausforderung ist, wie lange das dauert. Was sagen Sie? Sie haben den Steuerzahler am Anfang, glaube ich, mal selber erwähnt, der auch ein Recht darauf hat, möglicherweise zu wissen, was da mit seinem Geld passiert. Was antworten Sie dem Steuerzahler, der sagt, Mensch, ist das nicht nur so eine verschrobene Idee von einigen Wissenschaftlern? Was bringt uns das denn alles, wenn wir nachher den griechischen Urtext haben? Was antworten Sie darauf?
Ich antworte darauf, dass es also der Text ist, der überall in der Welt benutzt wird. Also ist kein nutzloser Text. Die Kirchen an aller Welt, alle Kirchen, alle Übersetzungen, die von der Bibel in verschiedenen Sprachen der Welt gemacht werden, werden mit unserem Text gemacht. Das heißt, unser Text hat sozusagen eine enorme Breitenwirkung dann. Also in allen Kirchen der Welt wird irgendwann, wenn wir eine Textänderung machen, die tatsächlich dann in ihren Übersetzungen erscheinen. Also für die Kirchen ist es mal eine ganz wichtige Sache, aber auch, finde ich, auch für die Kulturwissenschaften oder zu sehen, wie funktionieren Überlieferungen. Wir haben ja eine sehr, 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 sehr dichte und sehr, sehr gute Überlieferung, die wir sehr, sehr gut untersucht haben. Das kann man natürlich jetzt auch für alle anderen Überlieferungen benutzen. Also unsere Methoden und unsere Tools, die wir entwickelt haben, sind allgemein benutzbar. Also wenn es gibt zum Beispiel ein Jasna-Projekt, die sozusagen die Texte untersuchen, die benutzen auch unsere Methode. Man könnte das im Koran machen, man könnte das mit allen möglichen Überlieferungen könnte man diese Methode tatsächlich in Verbindung bringen und benutzen dafür.
Wie sind Sie, wenn ich vielleicht zum Schluss noch ein, zwei persönliche Fragen stellen darf, Herr Struthwolf, wie sind Sie zur evangelischen Theologie eigentlich gekommen? Stammen Sie aus einem christlichen Elternhaus? Hatten Sie von vornherein sehr früh auch Kontakt zur Bibel? War das damals in Ihrer Kindheit auch schon ein Buch, in dem Sie mal geblättert haben? Woher kommt Ihre Leidenschaft, auch Ihre Faszination für dieses Buch und für diese Wissenschaft auch?
Also ich komme aus einer ganz normal christlichen Familie im Sinne von, also ich kann nicht sehr fromm, also meine Eltern haben mir irgendwann das Vaterunser zu beten beigebracht. Und, wir gingen nie in die Kirche, also höchstens Weihnachten. Also es ist Kirchenmitglieder, aber eben nicht fromm und nicht regelmäßig Gottesdienstgänger. Zum Religionsunterricht, zum Interesse am Theologie bin ich eigentlich erst gekommen durch meinen Religionsunterricht. In der Oberstufe hatte ich einen sehr, sehr guten Religionslehrer, der auch bei Karl Friedrich von Weizsäcker Philosophie studiert hatte, der wirklich sehr, 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 sehr ein brillanter Lehrer war. Und der hat mir gezeigt, wie spannend Theologie ist. Ich wäre sonst Philosoph geworden, aber dann hat mich dann sozusagen der Religionsunterricht so begeistert, dass ich dann tatsächlich mich entschlossen habe, Theologie zu studieren. Und ich dann erst intensiver dann auch mit der Bibel beschäftigt habe und habe dann Theologie studiert. Ich wollte aber auch erst kein Pfarrer werden, mich interessierte das Fach erstmal nur und bin im Laufe des Studiums immer christlicher und theologischer geworden, kann man sagen, durch das Studium. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte gerne wissenschaftlich weiterarbeiten.
Und sind Textkritiker geworden. Was fasziniert Sie vor allem an dieser, an diesem Teil Ihrer Arbeit? Das,
also
Sie machen sicherlich noch mehr.
Habe ich im Laufe meines Studiums entwickelt. Ich hatte dann einmal, also einerseits war das ein guter Freund von mir, David Trobisch, der Textkritik, der war damals bei Gerd Theissen Assistent, und der war sehr an Textkritik interessiert. Und der hat mich so ein bisschen infiziert. Der hat mir zum ersten Mal zum Beispiel damals gezeigt in den 80er Jahren Text und Textwert. Das war diese Auswertung, kurz die Kurt Aland, das ganze Neue Testament gemacht hat. Da kann man ganz viel Informationen über neue Handschriften gewinnen. Und der hat mich dann eingeführt. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und dann habe ich ein Seminar bei Professor Hagedorn, Papyrologen in Münster gemacht. Da haben wir eine Kirchenväterhandschrift gelesen. Also und das hat mich dann, da bin ich so ein bisschen angestupst worden, in diese Richtung zu gehen. Und ja, und das hat sich dann so entwickelt. Dann war die Stelle ausgeschrieben, nachdem ich wurde dann promoviert in der alten Kirche, ich bin ja Altkirchler, altkirchliche Theologie, also Origenes. Und dann wollte ich wissenschaftlich weiterarbeiten, dann war eine Stelle im Institut frei, habe mich beworben, habe die auch bekommen. Und da war ich da für die Kirchenväterzitate zuständig. Und so bin ich dann in die Textkritik immer weiter reingekommen, habe es, umso länger ich mich beschäftige, desto interessanter gefunden.
Und jetzt arbeiten Sie unter anderem auf dieses Datum 2030 hin. Fiebern Sie dem, kann man das so sagen, auch dem wirklich entgegen, dass Sie 2030 zumindest dieses Projekt mutmaßlich abschließen können? Ja. Ist das so eine Zielmarke, auf die man regelrecht hinfiebert?
Ja, man hat immer die nächsten Aufgaben. Die nächste Aufgabe ist jetzt, dass jetzt das Matthäus-Evangelium erscheint im nächsten Jahr, also im nächsten Jahr fertig wird, übernächsten Jahr dann Druck erscheint. Und dann werde ich 2030 schon nicht mehr im Dienst sein. Dann wird das mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin zu Ende machen. Aber ich werde natürlich sehr mit Interesse begleiten. Aber ich will auch meiner Nachfolgerin und meinem Nachfolger nicht ins Geschäft pfuschen, nicht?
Das muss dann jeder seinen Weg finden. Letzte Frage. Sie haben, ich habe das eingangs geschildert, Herr Struthwolf, auch als Vikar und Pfarrer gearbeitet. Wie haben Sie das in Erinnerung und fehlt Ihnen das manchmal? Würden Sie gerne noch mal wieder als Pfarrer arbeiten?
Also ich bin ja Pfarrer und bleibe Pfarrer. Also man wird ja ordiniert und bleibt das. Also ich war mit Leidenschaft Pfarrer. Es hat mir große Freude gemacht. Ich glaube, ursprünglich wollte ich ja gar nicht Pfarrer werden. Ich wollte immer schon irgendwie Gelehrter werden, wissenschaftlich arbeiten. Aber ich habe dann im Laufe des Studiums eben gemerkt, dass ich das gerne wollte und bin dann tatsächlich nach meiner Habilitation schon als gestandener Mann sozusagen dann ins Vikariat gegangen und habe dann mit großer Freude das Pfarramt auf mich genommen und habe es wirklich gerne gemacht. Ich liebe es zu predigen heute noch. Also Predigt ist für mich der Ernstfall auch der Theologie. Also Theologie hat es ja mit.
Das heißt, das machen Sie auch jetzt noch zwischendurch?
Ich mache das auch. Wir haben in der Unikirche hin und wieder, aber auch in der Gemeinde, in der ich früher war. Ich verheirate auch mal Leute und mach mal Taufen, wenn mich darum gebeten werde. Das macht das sehr, sehr gerne. Also für mich ist das Pfarramt sozusagen für das Fachtheologie der Ernstfall. Da zeigt sich nämlich, ob man das, was man wirklich gelernt hat, ob man das wirklich brauchen kann, ob das wirklich sinnvoll ist. Und ich finde, das Theologiestudium ist sehr, sehr sinnvoll. Man muss, um Pfarrerin und Pfarrer zu sein, wirklich Theologe sein. Nicht, weil man das und das und das wissen muss, sondern weil man eine gewisse Existenzhaltung auch eingeübt haben muss. Sie sind als Pfarrerinnen und Pfarrer rund um die Uhr eigentlich im Einsatz. Und sie müssen ständig, sie sind auf dem Gemeindefest oder sind bei der Feuerwehr auf dem Fest, sie müssen Rede und Antwort stehen. Und das müssen sie können. Das müssen sie auch mögen. Ich finde, Pfarrer sein ist war für mich ein sehr, sehr schöner Beruf.
Also im Beruf, meine sehr geehrten Damen und Herren, gab es und gibt es viele Ernstfälle für Holger Struthwolf, der uns heute vor allem in diese wirklich herausragende Detektivarbeit, so will ich es mal salopp formulieren, und dieses gigantische Puzzle mitgenommen hat, nämlich in die Rekonstruktion des griechischen Urtextes des Neuen Testaments, nicht nur ein Thema seiner Überzeugung nach für gläubige Menschen, sondern eben, wenn man versteht, dass die Bibel auch eine wichtige Grundlage unserer gesamten Kultur ist, dann ergibt sich daraus vielleicht auch diese besondere Dimension dieser Aufgabe. Und was wir auch verstanden haben, glaube ich, warum ausgerechnet Münster tatsächlich von dem einen oder anderen als Silicon Valley der Bibelwissenschaft bezeichnet wird. Das war sehr spannend, das war sehr eindrücklich. Danke Ihnen sehr für diesen Besuch, Herr Struthwolf.
Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen.